Ich sehe ja schon, dass wir uns dem Ende des Sommersemesters nähern und muss Sie leider enttäuschen. Ich werde nicht mehr auf die deutschen Kollegen eingehen, weil ich habe mich so in der französischen Philosophie festgebissen, dass ich da noch mehr rausholen möchte. Und dann muss ich ja auch zum Abschluss kommen, also jetzt die deutschen Kollegen einfach nur noch en passant zu erwähnen, das wäre auch nicht fair. Es ist aber auch sicherlich kein Zufall, dass ich nicht so sehr von Ihnen ausgegangen bin, sondern den Versuch gemacht habe, den französischen Moment der Philosophie gerade in der Ästhetik nachzuvollziehen. Aber das hat sich als Schwerpunkt durchgesetzt und dem füge ich mich. Heute hatte ich Ihnen ja versprochen, nachzuholen, die Diskussion des Aufsatzes von Devin Zane Shaw, In Aesthetics and Truth, The Debate Between Alain Badiou and Jacques Rancière, das in Serbien offenbar erschienen ist, in der Zeitschrift Philosophisches Gvestnik, also philosophische Zeitschrift einfach, ist, wenn Sie es nachlesen möchten, als PDF unter der angegebenen Adresse abzurufen. Daher habe ich das auch. Ich werde dazu thematisieren, worum es in dieser Debatte einfach geht, was in der französischen Philosophie gerne als Einsatz, Enjeu bezeichnet wird. Ich werde erstmal Badiou's Thesen mit Shaw rekonstruieren, dann Rancières Kritik daran und dann Shaws Antikritik und werde dann selber noch Kommentare hinzufügen, mit denen ich dann im Grunde auch meine eigene Perspektive auf die philosophische Ästhetik skizziere. Also zunächst einmal zum Hintergrund. Rancière und Badiou oder Badiou und Rancière haben beide eine pädagogische Beziehung zu Althusser gehabt, waren seine Schüler an der École Normale Supérieure und haben beide in unterschiedlicher Weise, Rancière sehr demonstrativ, Badiou eher faktisch, mit ihm gebrochen. In ihrem philosophischen Denken, betont Shaw, ist der zentrale Gedanke, dass eine radikale Möglichkeit für eine gleichheitsbasierte, egalitäre Politik zu denken ist. Das berührt sich etwa auch mit dem philosophischen, politischen Hintergrund meiner radikalen Philosophie. In der Politik steht für sie im Vordergrund, und zwar beide, die Logik des Polizeistaats, ich würde sagen, die Logik der politischen Ordnung, weil Polizeistaat auf Deutsch immer enger verstanden wird. Polizei ist hier von Rancière und Badiou ausdrücklich im Sinne des alten Begriffs Polizei mit Y, also der kameralistischen Vorstellung, man könnte sagen, von der Innenpolitik und Verwaltung. Oder man könnte auch zuspitzend sagen, der Vorstellung von Innenpolitik als Verwaltungstätigkeit, wie sie für die Kameralistik des Absolutismus zuständig war und wie sie dann auch in verschiedenen Transformationsformen sowohl in die Politikwissenschaft als auch in die allgemeine Staatslehre in Deutschland eingegangen ist. Ja, also gegen anzudenken, gegen diese passivierende Politik von oben, das ist sicherlich ein gemeinsames Anliegen, das ich auch wiederum mit den beiden teile, auch wenn ich diesen Begriff des Polizeistaates jedenfalls in der deutschen Übersetzung für irreführend halte. Ja, also es geht nicht darum, es gibt ja Polizeistaaten, in denen dann tatsächlich die Polizei zum zentralen Instrument der Herrschaft wird. Ich bin relativ überzeugt davon, dass das in modernen Staaten nur zeitweise funktioniert. weil eben sozusagen die beständige, gewaltsame Durchsetzung der Ordnung diese Ordnung dann auch beschädigt. Also von da aus ist eben gerade das Interessante, dass der sozusagen gewöhnliche bürgerliche Staat ohne permanenten Einsatz der Polizei auskommt, auch wenn wir gegenwärtig in Hamburg besichtigen können, wie viel Einsatz von Polizei er in der Lage ist zu mobilisieren. Aber das ist im normalen bürgerlichen Staat ein Ausnahmezustand und hebt nicht den Charakter dieser Ordnungspolitik von oben mit ihrer passivierenden Tendenz auf. Also man könnte das, wenn man das mit Polizeistaat übersetzt, eben dahin missverstehen. Wir sind ja kein Polizeistaat. Nein, im Sinne von Rancière und Badiou sind wir in der Bundesrepublik Deutschland oder in den USA oder in Frankreich natürlich genau dieses, ein Staat, in dem die passivierende Innenpolitik im Vordergrund steht. Und zum Beispiel, man kann das jetzt am CDU-Wahlprogramm, glaube ich, exemplarisch besichtigen, bei Wahlen eigentlich nur ein sorgfältiges, ausgewähltes Spektrum von Fragen dem Wähler zur Diskussion zumindest vorgelegt werden, während alle anderen Fragen sozusagen in Anführungsstrichen auf dem Verwaltungswege regierungsintern erledigt werden. Und wichtig ist, dass in dieser Debatte es eben auch ganz zentral um die von vornherein um die Problematik der Ästhetik geht. Es geht Rancière und Badiou um eine radikale Politik und um eine Philosophie, die radikale Politik ermöglicht. Aus Gründen, denen wir noch weiter nachgehen werden, hoffe ich, konzentrieren sie sich aber ganz stark auf die Frage, wie ist das Verhältnis der Philosophie zur Kunst? Was bedeutet ästhetische Praxis? Was gibt ästhetische Praxis der Philosophie zu denken? Badiou's zentrale sozusagen Anliegen, außer dem Anliegen der Ontologie, das aber in diesem Kontext, denke ich, von Shaw mit Recht ausgeklammert wird, ist es, die Neuheit zu denken und klar zu artikulieren, die im Ereignis liegt. Einerseits und andererseits zu artikulieren, was es bedeutet, dass das Subjekt der Wahrheit eines Ereignisses treu bleibt, seine Begriffe. Also, wir haben hier zu diskutieren die Frage, was bedeutet diese Kategorie des Wahrheitsereignisses? Zweitens, welche Effekte der Subjektivierung sind damit verbunden? Also das kündigt Shaw so an, das ist jetzt sozusagen die Wiedergabe seiner Ankündigung. Und wir haben dabei anzusprechen und zu rekonstruieren, was für Badiou die vier Bedingungen von Philosophie sind. Philosophie, oder ja, muss man schon genau so sagen, weil es sind eben Bedingungen, nicht nur Voraussetzungen. Philosophie bezieht sich zurück auf Wissenschaft. Philosophie bezieht sich zurück auf Kunst. Philosophie bezieht sich zurück auf Politik. Und zwar auf Politics, nicht auf Policy. Und, überraschend, Philosophie bezieht sich zurück auf Liebe. Also vier Praxisfelder, die es gibt, die funktionieren, da würde ich auch sagen mit Kant, die ein Faktum darstellen, dass Philosophie, Kant würde sagen, Badiou sagt das nicht, auf die Bedingungen der Möglichkeit hin reflektiert. Und immerhin, die Bedingungen tauchen auch in Badiou's Artikulation auf. Das heißt, Philosophieren ist auch für Badiou etwas, was man heute im internationalen Sprachgebrauch eine Second-Order-Activity nennt. Eine Aktivität zweiter Ordnung, die voraussetzt, dass es Aktivitäten erster Ordnung gibt und die Aktivitäten erster Ordnung, in denen, und das ist, glaube ich, der wichtige Gesichtspunkt, jeweils spezifische Wahrheitsereignisse stattfinden können oder anders gesagt, in denen sich Wahrheit spezifisch ereignen kann, sind eben diese vier genannten: Wissenschaft, Kunst, Politik und Liebe. Zunächst einmal zum Wahrheitsereignis. Als Ereignis definiert Badiou jedes Vorkommnis oder jeden Bruch, vielleicht auch direkt, der mit dem gegebenen Zustand einer Situation erfolgt. Also dieses Ereignis tritt in einer Situation, die auf einer objektiven Lage beruht, die aber schon verarbeitet hat und gewissermaßen gewöhnlich präsentiert, ein und verändert die Koordinaten, wie Badiou sagt, der symbolischen Ordnung. Dazu muss man im Hintergrund haben, dass er sich damit auf Jacques Lacan bezieht, der unterscheidet oder der sozusagen die Unterscheidung, ich glaube, das habe ich schon bezogen auf Altes her angesprochen, bei Freud zu finden, Unterscheidung zwischen imaginären und symbolischen, zu einer grundlegenden Unterscheidung ausgebaut hat und die sozusagen Logik des Unbewussten, also der Verdrängung, als eine Logik der symbolischen Ordnung beschreibt, während das Imaginäre noch von diesen Verdrängungen frei ist und gewissermaßen es in ihm spricht. An dieser Stelle ist natürlich anzumerken, dass hier sehr vorsichtig umzugehen ist mit Lacan, weil der diese symbolische Ordnung dann in einer Weise auflädt und verselbstständigt, die zu vielen problematischen Ergebnissen führt, insbesondere dazu, dass diese ganze Lacan'sche Version der Psychoanalyse eine autoritäre Struktur annimmt. Der Meister wird damit zum Hüter und Garanten der Wahrheit der Psychoanalyse. Und ich glaube, das ist eine völlige Verkennung des Freud'schen Ansatzes. Der Freud hat nicht umsonst sich als Wissenschaftler und Entdecker begriffen. Und Wissenschaft und Entdeckung konnotiert eben, dass jede und jeder kommen kann und sich das zu eigen machen und nachvollziehen und so weiter und so fort. Und genau dieser Zusammenhang wird jedenfalls im späten Lacanianismus zerschnitten, zugunsten einer Orientierung auf das Wort des Meisters, natürlich erst einmal Freud, aber zunehmend auch Lacan selber. Also das ist das Problem mit der schlichten Übernahme der Kategorie der symbolischen Ordnung bei Badiou. Und ich glaube, das hat auch Badiou's Philosophie ernsthaft beschädigt. Ich denke, man kann aber doch mit Badiou sagen, dass er recht hat, ein Ereignis konstituiert keinen Gegenstand. Takes no object, wie Shaw das referiert. Jede Wahrheit ist ohne Gegenstand. Das ist natürlich etwas schwierig, weil hier, sagen wir mal, die übliche Vorstellung von Wahrheit, also ein Satz ist wahr, wenn die Aussage, die er über die Wirklichkeit macht, von der wirklichen Konstellation der Verhältnisse und Dinge und was auch immer, wenn es dem entspricht, also die gegenständliche Wahrheit, sagen wir dann auch dazu, die wird hier negiert. Ich würde vorschlagen, dem dadurch sich zu nähern, dass man hier Wahrheiten als wichtige Wahrheiten über Sinnfragen interpretiert. Und eben nicht als die Wahrheit einzelner Sätze, sondern als die Wahrheit von Prinzipien, philosophischen Thesen, künstlerischen Darstellungen und so weiter und so fort. Also dieser Sprachgebrauch ist im Deutschen möglich und kommt auch vor. Und den müsste man hier, glaube ich, zugrunde legen. Weitere These, die in dem Zusammenhang steht, ist die, dass die Kunst vor den Ursprüngen der Philosophie aufgetreten ist. Da gibt es ja inzwischen viele schöne Darstellungen, auch hier aus dem Hause. Michael Theunissen hat eindrucksvoll dargestellt, wie Thesen und Themen der ersten Philosophen etwa von Pindar vorweggenommen worden sind. Ich glaube, dieser Bestand, dieser Tatbestand ist nicht zu leugnen. Die Frage ist natürlich, was er bedeutet. Und ich denke, da gehe ich doch nochmal zurück, dieser Tatbestand bedeutet zunächst einmal, dass jetzt im Sinne dieser Badiouschen Terminologie Kunst ihre eigenen Wahrheitsereignisse hat. Und die Wahrheitsereignisse der Kunst in gewissem Sinne elementarer sind als die reflexiven Wahrheitsereignisse der Philosophie. Oder man könnte das vielleicht sogar zuspitzen, würde ich sagen, Kunst, und ich glaube, vieles von dem, was Badiou dann sagt, geht auch in die Richtung, Kunst hat den Charakter oder produziert oder evoziert primäre Wahrheitsereignisse. Philosophie tut das nicht. Sondern Philosophie reagiert auf die Wahrheit und reflektiert und artikuliert die Wahrheitsereignisse von Wissenschaft, Kunst, Politik und Liebe. Also die Kategorien, die Badiou da aufgezählt hat. In diesem Sinne schlägt dann Badiou drei Schemata vor, die Kunst, Philosophie und dann das Philosophie und Kunst gemeinsame Thema der Erziehung miteinander verknüpfen. Wobei er jeweils das historisch und gegenwärtig zu identifizieren vorschlägt. Also das erste Schema ist der einer Verbannung oder Instrumentalisierung der Kunst im Namen der Didaktik. Das findet sich in Platons didaktischem Vorschlag, wobei Platons Politik eine Didaktik ist. Also die Erziehung und dadurch Konstituierung der Bürger der Polis. Ich sage bewusst nicht Staatsbürger, weil das verwirrend ist. Der idealen Polis bei Platon ist selber ein Erziehungsprozess. Werner Jaeger, der diese Phase der griechischen Geistesgeschichte versucht hat zusammenzufassen, hat das ja durchaus treffend unter dem Begriff der Paideia, der Erziehung oder Bildung, diskutiert. Und Platon hat eben die Kunst aus seiner Polis verdammen wollen, weil Kunst produziert oder evoziert keine Wahrheiten, sondern nur den Reiz des Scheins der Wahrheit. Und für Badiou ist hier dicht dran Brechts stalinisierter Platonismus, Kunst als pädagogisches Instrument dafür, dass die Menschen sich die Wahrheit zutrauen. Das zweite Schema ist das romantische Schema. Das unterstellt, dass Kunst allein fähig ist, Wahrheit zu konstituieren und zu vermitteln. Wahrheit im Sinne dieser wichtigen Wahrheit. Und zwar eine Wahrheit, auf die Philosophie dann nur hinweisen kann. Also Philosophen haben in diesem Sinne dann etwa Hölderlin, wir kommen noch darauf, interpretiert. Das heißt, diese Wahrheit, die Kunst, deren Kunst fähig ist, wäre dann, und das war der Kontext, von Schiller bis Hölderlin, wenn wir so sagen dürfen, Goethe war da auch beteiligt, die Gemeinschaftsbindung der griechischen Antike im modernen Deutschland zu reproduzieren. Also die Wiederkehr des Polis-Gemeinwesens als sozusagen romantisches Projekt, was bis tief in die deutsche Klassik hineingereicht hat. Er verweist hier auf das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, ein wirklich spannendes Dokument, das gibt es im Netz, in dem in Hegels Handschrift offenbar Hölderlin, Hegel und Schelling zusammen so etwas wie eine nach Kant neu aufbauende Transzendentalphilosophie mit umfassenden Anspruch konzipiert haben, dass dieses Zeigen auf, wie Sie sagen, die Poesis, also die Kunst, zu einer Grundgeste des Philosophierens erhebt. Er verweist auch auf Heideggers Bezugnahme auf Hölderlin. Im Ursprung des Kunstwerks, wenn ich mich recht entsinne, war das 1935, schreibt Heidegger, dass Hölderlins Werk die Deutschen immer noch mit einer Prüfung konfrontiert, die sie bestehen müssen. Shaw schreibt das ganz unkritisch. Ich kann nicht davon absehen, dass Heidegger dies schreibt, mitten in der Vorbereitung der Nazis auf den Zweiten Weltkrieg. Und wie ich sozusagen selber aus Erzählungen weiß, die sozusagen von der deutschen Wehrmacht getätigte Volksausgabe von Hölderlin in vielen Soldatentaschen sich befunden hat. Also ich denke, es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass der Aufbruch des deutschen Idealismus, zu dem Hölderlin gehört hat, zu dem er dann mit seiner Dichtung, insbesondere mit dem Hyperion, sozusagen zentrale Bezugspunkte geliefert hat, die das auch einlösten, was dieses frühe Fragment versprach, indem es tatsächlich um die Antizipation eines befreiten Gemeinwesens ging. Dass das etwas ganz anderes ist als das Nazi-Projekt Martin Heideggers. Also da kann man, glaube ich, wirklich von Pervertierung sprechen. Und das muss man auch. Also das ist, glaube ich, eine zentrale Aufgabe in der deutschen Geistesgeschichte, zu erkennen, wie im Zuge des 19. Jahrhunderts dieser sozusagen weltgeschichtliche Aufbruch des deutschen Idealismus uminterpretiert wurde, der sich auch nicht deutscher Idealismus nannte übrigens, uminterpretiert wurde in ein deutsches Projekt der Weltgeltung des Deutschen Reiches und deutscher Politik und deutscher Herrschaft. Also das ist ein im Grunde philosophisch widerlicher Prozess, der da stattgefunden hat, den man dann auch entsprechend kritisch aufarbeiten muss. Lukács hat das in seinem Buch Zerstörung der Vernunft leider nicht wirklich geschafft, weil er sich da mit einigen sehr problematischen Hilfskonstruktionen aus der Tradition des Marxismus-Leninismus die Sache allzu sehr vereinfacht hat. Er hat im Grunde, Lukas, einfach nur gesagt, wir wissen ja, dass das auf den Imperialismus hinausläuft. Und weil es auf den Imperialismus hinausläuft, ist es eben Selbstzerstörung des deutschen Idealismus. Und das ist kein Argument. Sondern da muss man wirklich genauer sowohl die ursprüngliche Intention als auch die schrittweise Pervertierung thematisieren, die nach meiner Kenntnis übrigens im Wesentlichen nach 1848 einsetzt, auch wenn man Autoren wie Schopenhauer zur Vorgeschichte rechnen muss. Soweit jetzt das polemische Zwischenspiel. Jetzt kommen wir zurück zu Shaw. Als drittes hebt Shaw mit Recht das klassische Schema hervor. Das basiert auf den beiden Thesen des Aristoteles. Erstens, Kunst ist mimetisch. Das Regime der Kunst ist das des Anscheins. Also nicht des Scheins wie bei Platon, sondern des Anscheins. Und zweitens, der Zweck der Kunst ist weder die Wahrheit noch Pädagogik, sondern Therapie. Also Kunst in diesem aristotelischen Verständnis leistet eine therapeutische Auflösung sonst unlösbarer Widersprüche im Leben der Menschen. Die mimetischen Effekte der Kunst produzieren nämlich die Möglichkeit einer Katharsis, so der Begriff des Aristoteles, was Badiou aufgreift und definiert als die Einbringung der Leidenschaften in eine Übertragung auf das Anscheinende oder Gleichscheinende oder ähnlich sich Darstellende. Damit wird Kunst eine Art von, ja, Überlaufmechanismus oder, ja, kann man schon sagen, für soziale Drucksituationen. Und auch die psychoanalytische Interpretation, das betont Badiou, von Kunst als Manifestation des Begehrens, auch hier wieder in der Terminologie ziemlich lacanianisch, bedient dieses klassische Schema. Und hier wird eingestreut die Bemerkung, dass die Avantgarden des 20. Jahrhunderts hier in diese Schemata, die wir soweit diskutiert haben, nicht hineinpassen. Badiou spricht davon, dass sie auf hybride und instabile Weise sowohl in das didaktische als auch in das romantische Schema verstrickt sind. Man könnte hier auch Bertolt Brecht durchaus exemplarisch nehmen, den frühen Brecht, den Brecht der Maßnahme. Und dass sie oszillieren zwischen dem Versuch, Kunst durch Erschöpfung von ihrem entfremdeten oder entfremdenden Charakter zu befreien und dem Versuch, die absolute Lesbarkeit des absoluten und eigenständigen, getrennten Charakters der Kunst herzustellen. Das heißt, in all diesen Avantgarden haben wir so etwas wie einen ästhetischen Voluntarismus, der aber nicht ein eigenes Schema, so Badiou's Kritik, generiert hat. Und dieses eigene Schema schlägt Badiou dann in Gestalt der Inästhetik vor, als eine neue Modalität des Verhältnisses zwischen Kunst und Philosophie. Und das hat mehrere einzelne Bestimmungen. Es gibt eine immanente Beziehung der Kunst zur Wahrheit. Wahrheit liegt innerhalb der eigenen Wirkung der Kunst. Also Kunst ist nicht etwas, was gewissermaßen Wahrheit ist nicht etwas, was an die Kunst von außen herangetragen wird, sondern Wahrheit ist etwas, was innerhalb der von der Kunst behandelten und thematisierten und abgezielten Bereichs liegt. Und zweitens, die einzigartige Beziehung der Kunst zur Wahrheit liegt darin, dass die Wahrheit zur Kunst gehört und nicht, also spezifisch für die Kunst ist, sollten wir vielleicht besser sagen, und nicht zwischen den anderen Registern eines Werke produzierenden Denkens hin und her wandeln oder hin und her gehen kann. Ich habe versucht, das jetzt in einem Schema darzustellen. Das didaktische Schema sieht eine pädagogische Rolle für die Kunst vor und keinen Bezug zur Wahrheit. Die Beziehung von Kunst und Wahrheit ist nicht immanent und extern. Und wenn sie extern ist, dann auch singulär. Die Romantiker verweigern sich einer pädagogischen Rolle, machen die Bedeutung der Wahrheit der Kunst stark. Die ist also immanent und nicht singulär. Die Klassiker bejahen die pädagogische Rolle, verneinen ebenfalls die Wahrheit, also insofern konvers zur Romantik, und begreifen das Verhältnis von Kunst zur Wahrheit als weder singulär noch immanent. In der Innästhetik hingegen wird die pädagogische Rolle bejaht, die Wahrheit bejaht und behauptet, dass das Verhältnis von Kunst zur Wahrheit singulär und immanent sei. Die neue Position der Innästhetik, die also die Singularität und Immanenz des Verhältnisses von Kunst und Wahrheit behauptet, führt dazu, dass damit ein Umgang mit der Kunst sozusagen propagiert und philosophisch artikuliert wird, die jenseits oder diesseits und unterhalb der üblichen Unterscheidung von Subjekt und Objekt liegt. Badiou spricht von der artistischen oder künstlerischen besser Konfiguration, einer Folge von Werken, die aus einem Ereignis sich ergeben. Es gibt also für ihn keine absoluten Werke. Alle Werke sind relativ auf die Folge und die Folge ist relativ auf das Ereignis. Und zweitens spricht er von Subjektpunkten. Das Kunstwerk ist selber als ein Subjektpunkt gedacht, durch den eine objektive Wahrheit zugänglich wird. Und diese Subjektpunkte werden wieder artikuliert als eine Folge von Werken in Treue zu einem Gegenstand. Es gibt also auf der subjektiven Seite keine Genies. Also weder ein absolutes Werk noch das Genie. Das wird nochmal dadurch artikuliert, dass Badiou sagt im Handbuch der Innästhetik, eine Wahrheit ist eine künstlerische Konfiguration, die von einem Ereignis ausgeht und die entfaltet wird auf zufälliger Grundlage in der Form von Werken, die als Subjektpunkte dieser Wahrheit dienen. Das zweite ist jetzt die Effekte der Subjektivierung, die von Ereignissen ausgelöst wird. Hier habe ich sozusagen die Definition rausgezogen, die Shaw davon gibt. Für jedes Ereignis oder Wahrheit, denn Wahrheiten sind vielfältig, muss das Subjekt eine Wette eingehen. Dieses Bild der Wette ist in der französischen Philosophie glaube ich, ziemlich geläufig. Das hat Blaise Pascal eingeführt. Die Wette auf die Existenz Gottes war das bei ihm. Und das heißt, das Subjekt muss sich aktiv, man könnte sagen, der Wahrheit unterwerfen, indem es auf die Wahrheit setzt. Das ist die berühmte Wette. Wobei das insofern schwierig ist, als sich die Subjekte in ihrem Verhältnis zu dem, was sie für wahr halten, überhaupt als Subjekte konstituieren. Das sind gewissermaßen die beiden Seiten desselben Prozesses. Die Subjektivierung ist eben die Konstituierung eines Subjekts, das auf dieses setzt, das auf dieses wettet. Nachdem das Subjekt also sich für ein Ereignis entschieden hat, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass hier, und das ist, glaube ich, auch phänologisch durchaus treffend, erstmal unterstellt wird, es gibt einen Moment der Entscheidung im Übernehmen oder in der Bezugnahme auf ein Ereignis. Auf welches Ereignis ich mich beziehe, ist irgendwie meine Entscheidung. Ich würde allerdings betonen, dass die Vorstellung, das sei ein willkürlicher Akt, nach allem, was wir wissen, falsch ist. Sondern, das werden alle schon mal erlebt haben, wenn wir denken, eigentlich müsste ich mich doch jetzt für das entscheiden und den Weg gehen, und dann stellen wir fest, nee, das ist irgendwie blöd. Das ist nicht evident, das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Dann kann ich mich sozusagen noch so sehr ermahnen, jetzt mach doch mal, hilft nichts. Dadurch stellt sich nicht die Evidenz des Ereignisses ein. Das heißt, diese Evidenz des Ereignisses ist zwar eine Entscheidung, das ist richtig, aber nicht eine willkürliche Entscheidung, sondern eine Entscheidung im Sinne von, es entscheidet sich. Und indem es sich entscheidet, werde ich ein Bestimmter. Und das ist ein Prozess sozusagen in der Geschichte des Subjekts, den das Subjekt nicht veranstaltet, sondern den das Subjekt erlebt. Also ich glaube, mit diesen Klarstellungen kann man dann Badiou durchaus hier folgen. Nachdem es sich also in diesem Sinne für ein Ereignis, das für es ein Wahrheitsereignis ist, entschieden hat, geht das Subjekt weiter in Treue zu dieser Wahrheit vor, um dieser Wahrheit einen Sinn abzugewinnen. Es hat sich entschieden, dass das für mich offenbar grundlegend evident ist, dass ich das glaube. Und jetzt stehe ich vor der Aufgabe, das ist auch wieder sehr wie Pascal gedacht, der sagt, knie nieder, bete und du wirst schon glauben. Also das äußere Verhalten wird hier von Pascal in den Vordergrund gerückt. Ist hier nicht ganz so deutlich, aber hier ist es auch so, dass erst einmal das Ereignis sozusagen stattfindet und ich dann sozusagen ausarbeiten muss, was dieses Ereignis für mich bedeutet, um in ihm einen Sinn zu finden. Und dieses Ausarbeiten ist natürlich eine bewusste Arbeit. Und das ist nichts, was sich jetzt einfach im Weiteren so ergibt. Hier verweist Badiou dann auf den psychoanalytischen Diskurs, in dem Kunst als eine Manifestation des Begehrens interpretiert wird und stellt fest, dass damit im Grunde auch das klassische Schema des Kunstverständnisses bedient wird. Das Kunstwerk macht es möglich, dass den Gegenstand des Begehrens oder der Begierde in die symbolische Ordnung einzuschreiben und damit die Sackgasse des Realen zu überwinden. Hier muss ich diese Sackgasse des Realen interpretieren. Das ist wieder ein Lacanianismus, das ist Lacans These, dass das Reale das Unmögliche sei. Ich neige dazu, diese These Lacans für eine in sehr spezifischem Sinne psychoanalytische These zu halten und nicht für eine philosophische, auch wenn der späte Lacan viele Menschen dazu gebracht hat, das Gegenteil anzunehmen und seine Psychoanalyse dann gewissermaßen als Philosophie und Gesellschaftstheorie und Geschichtstheorie und was immer gleichzeitig verkauft hat, wie das dann insbesondere Slavoj Žižek inzwischen industrialisiert hat. Also ich denke, hier muss man zurückgehen auf die psychoanalytische Bedeutung. Und da ist es ganz simpel. Freud, und ich denke, er hatte da recht, aus der Erfahrung der Psychoanalyse heraus, hat es verboten, seinen Patienten, wenn sie sozusagen sich an traumatische Ereignisse in der psychoanalytischen Situation erinnerten, nun hinzugehen und nachzuforschen, was die reale Grundlage dieser Erinnerung ist. Also sozusagen, gab es wirklich die Vergewaltigung durch den Vater? Gab es wirklich die Verführung durch die Mutter? Was in solchen psychoanalytischen Situationen dann erzählt wird, das ist für die psychoanalytische Behandlung irrelevant. Das bedeutet bei Freud, das Reale ist das Unmögliche. Der Analysant soll nicht hingehen und versuchen, die reale Grundlage seiner, ja erstmal phantasmatischen Erinnerungen zu ermitteln. Das hilft dem psychoanalytischen Prozess der Behandlung in keiner Weise weiter. Und es ist, wie Sie sofort sehen werden, natürlich eine enorme Veränderung, wenn diese These über den psychoanalytischen Prozess, also die psychoanalytische Behandlung, umfasst nicht und schließt aus die Nachforschung nach den realen lebensgeschichtlichen Grundlagen der diskutierten und berichteten phantasmatischen Erinnerung. Wenn wir das gewissermaßen übertragen auf das Verhältnis von Philosophie, Wissenschaft, Politik und Kunst zur Wirklichkeit, das halte ich für völlig unzulässig. Also natürlich muss man darüber nachdenken, wie sich Philosophie, Politik, Kunst und Wissenschaft zur Wirklichkeit verhalten. Klar. Und dass das alles nicht so simpel ist, zugestanden. Aber die These, der Zugang zur Wirklichkeit ist unmöglich, den tatsächlich dann solche Autoren wie Žižek daraus gemacht haben, ist durch nichts in Freuds Psychoanalyse gedeckt. Und ist auch offensichtlich eine Art von sozusagen Panskeptizismus, der seine eigenen Grundlagen, wie man weiß, zerstört. Also insofern haben wir es hier mit einer pervertierenden Umdeutung eines zentralen Punkts der Psychoanalyse zu tun, die dann selber nach einer ideologiekritischen Untersuchung und Erhellung geradezu schreit. Warum nach dem Scheitern der, wenn man so will, Revolution meiner Generation, also der 68er Bewegung, sich die These sozusagen unter Intellektuellen verbreitete, dass das Reale das Unmögliche ist, scheint mir erstmal auf den ersten Blick gut nachvollziehbar zu sein. Das war die Aufgabe, das Aufgeben der Aufgabe der Intellektuellen, nämlich die Wirklichkeit auf ihre Veränderbarkeit hin zu denken und auch die Wirklichkeit der Kunst, auch die Wahrheit der Kunst in einem solchen Projekt weiter nachvollziehbar zu machen. Also insofern denke ich, ist diese These vielleicht das, was Julien Benda, oder Julien Benda, muss man ja wahrscheinlich sagen, La Trahison des Clercs, der Verrat der Intellektuellen, genannt hat. In meiner Generation. Und man muss gerade darauf bestehen, dass das Wirkliche zu erkennen, zu behandeln, künstlerisch zu thematisieren. Das ist keine Absage an abstrakte Kunst. Die Aufgabe bleibt, die immer wieder neu zu lösen ist. Übrigens auch in der Liebe. Auch da geht es darum, tatsächlich Liebe zu leben und nicht nur zu fantasieren. Aber natürlich hat Mai 1968 dann etwa La Fantasie au Pouvoir, also die Fantasie an die Macht, als Slogan produziert. Aber das wäre völlig falsch, das jetzt im Sinne dieses Missverständnisses von Freud zu einem politischen Programm wirklich zu machen. So, von hier aus habe ich dann selber schon Bezug genommen auf die vier Bedingungen der Philosophie. Philosophie, und das halte ich für einen großen Fortschritt, bezieht sich eben nicht nur auf Wissenschaft. Philosophie bezieht sich auch auf Kunst. Philosophie bezieht sich auch auf Politik. Philosophie bezieht sich auch auf Verhältnisse und Praxis der Liebe. Als primäre Prozesse, in denen Wahrheitspolitik und Wahrheitsereignisse stattfinden. Implizit folgt für mich daraus als radikaler Philosoph, dass der radikale Philosoph immer nur daran arbeiten kann, freizulegen, wie die affirmative Philosophie diese primären Wahrheitsereignisse gewissermaßen umbaut und verdeckt und damit diesen primären Wahrheitsereignissen wieder Raum zu ihrer Entfaltung zu geben. Shaw fasst dann zusammen: Künstlerische Ereignisse nehmen keinen Gegenstand in Anspruch. Das Kunstwerk ist nicht der Gegenstand eines Ereignisses, sondern vielmehr ein künstlerisches Ereignis unterwirft die Kunst einem Prinzip der Neuheit. Ich denke, das kann man so interpretieren. Künstlerische Ereignisse, oder ich würde sozusagen einen Schritt zurück, künstlerische Prozesse sind immer Ereignisse. Und als Ereignisse bestehen sie nicht aus den Werken, die in ihnen eine Rolle spielen. Die Werke spielen in ihnen eine Rolle, aber sozusagen das Werk aus dem Prozess herausgenommen und gewissermaßen an die Wand genagelt, ist dann schon nicht mehr unbedingt ein Kunstwerk. Dazu muss dann wieder ein künstlerischer Prozess in Gang gesetzt werden. Künstlerische Prozesse sind also immer Aufführungen. Selbst wenn es sich um eine Plastik handelt, ohne einen Betrachter, der diese Plastik als Kunstwerk sozusagen zur Aufführung bringt, ist diese Plastik kein Kunstwerk, sondern einfach ein Ding. So wie eben auch der Film auf der Filmrolle, wenn er dann vielleicht abgespielt und abgespult wird, kein Film ist, sondern einfach nur eine Folge von Bildern, wenn ihnen keiner zuschaut. Also ohne diesen Prozess, der immer auch den Zuschauer mit einbezieht, gibt es keine Kunst, kann man sagen. Zweitens, die Neuheit des Ereignisses wird dann in einer Folge von Werken als Subjektpunkten registriert oder dargestellt. Neue Konfigurationen werden dabei entstehen, insoweit sie in einem vorherigen Zustand der Situation keinen Vorgänger haben, kein Beispiel haben. Ich glaube, das ist soweit klar. Die Wahrheit künstlerischer Ereignisse, die Wahrheiten künstlerischer Ereignisse werden aus der Bestimmung der Kunst heraus als solche überhaupt erst gedacht. Das ist die zweite Implikation der Intransitivität der Ereignisse. Ereignisse folgen nicht logisch auseinander. Philosophie gibt der Wahrheit einer Konfiguration keinen Namen, also begreift diese nicht. Das ist ein ganz langes und schwieriges Kapitel, wo ich meine Differenzen mit Badiou und vielen anderen habe, weil ich diese platonische Namenstheorie für irreführend und auch tendenziell falsch halte. Aber hier ist eben gemeint, begreift nicht die Wahrheit einer Konfiguration, sondern registriert nur die neuen Wahrheiten der Kunst. Also das würde ich ganz ähnlich sehen, dass Philosophieren und Philosophen tatsächlich nichts weiter tun können, als zu begreifen, wie sich in der Kunst neue Wahrheiten ereignet haben. Aber man kann das, glaube ich, schon in dem Sinne begreifen, dass man es nachvollzieht. Nicht in dem hegelischen Sinne, dass man es begreifend dann in die Philosophie importiert und gewissermaßen als künstlerisches Ereignis aufhebt. Weiter in dieser Zusammenfassung. Die Wahrheit ist verortet innerhalb der künstlerischen Verfahrensweisen, die dann als solche zwischen Konfigurationen und unterschiedenen Subjektpunkten zirkulieren, wobei grundlegend der Zwang dafür ist, nach dem Ereignis mit dem vorherigen Zustand der Situation zu brechen. Und es gibt dann auch eine Bildungsverbindung zwischen Kunst und Philosophie oder eine Verbindung zwischen Kunst und Philosophie, die auf Bildung verweist. Die einzige Bildung ist eine Bildung durch Wahrheiten. Also hier wird auch deutlich, dass hier Education mit Bildung übersetzt werden muss. Wenn man das mit Erziehung übersetzt, dann versteht man gar nichts mehr. Das gesamte und aber auch nachhaltig drängende Problem liegt darin, dass es Wahrheiten gibt, ohne die die philosophische Kategorie der Wahrheit völlig leer ist und der philosophische Akt nichts weiter als ein akademischer Quibble, also ein akademisches Selbstbeschäftigung, eine akademische Nichtigkeit. Und ich denke, auf diese Weise kommt auch Badiou zu der These, dass Philosophieren immer nur in einem sekundären, reflektierenden, artikulierenden Verhältnis zu primären Wahrheitsereignissen steht, die außerhalb der Philosophie stattfinden. Rancière hat nun an Badiou's Position, gerade weil er in vielen ihr nahesteht, Kritik formuliert. Das ist breiter darin angelegt, dass für Rancière es eine grundlegende Beziehung zwischen der Ästhetik der Politik und einer Politik der Ästhetik gibt. Wir sagen, dass für ihn Ästhetik eben nicht selbstverständlich von dem politischen Kampf um Befreiung getrennt ist, sondern für ihn von Bedeutung ist, und zwar von grundlegender Bedeutung. Vor dem Hintergrund dann spezifischer Ranciers Kritik an Badiou's Konzept der Inästhetik. Ranciere unterscheidet drei Prozesse, durch die Inästhetik, wie Badiou sie konzipiert, sich mit den Zweideutigkeiten der vielen Bedeutungen von Kunst auseinandersetzt. Erstens, die Inästhetik benennt, ich würde sagen, begreift oder versucht zu begreifen, die Operation, durch die sich die Logik des ästhetischen Regimes der Kunst selber nochmal aufteilen, durch die dann der Platonismus der Vielfalt als das Denken der Kunst konstruiert wird. Das heißt, Ranciere unterstellt Badiou mit einigem Recht, dass bei ihm die Philosophie letztlich immer auf ein platonisches Denken des Verhältnisses zur Wahrheit hinausläuft, allerdings mit der Variante, dass im Unterschied zu Platon, der natürlich nur eine Wahrheit kennt, bei Badiou diese Wahrheit vielfältig auftritt und dann deswegen die Subjekte sich für eine Wahrheit entscheiden müssen. Zweitens, Badiou's Begriff der Inästhetik bezeichnet die problematische Notwendigkeit, die verdrehte Notwendigkeit, durch die der Platonismus der Wahrheiten seine Nähe zum ästhetischen Platonismus verbirgt und diese Unterscheidungslinien fallen dann wiederum zusammen mit den Unterscheidungslinien, durch die der Modernismus zu gewährleisten versucht, dass er von dem redet, was der Kunst eigentümlich ist, gegen die Tendenz zu einer Ununterschiedenheit des Ästhetischen von anderen Kategorien. Und drittens, vielleicht, die Inästhetik untergräbt die anderen beiden Prozesse, also den Prozess, durch die sich der Platonismus der Vielfalt als das Denken der Kunst konstituiert und den Prozess, in dem sich der Platonismus der Wahrheiten mit dem ästhetischen Platonismus verbindet und damit analog zum Modernismus funktioniert. Oder anders ausgedrückt, die Inästhetik bezeichnet den Moment, durch den der Versuch, die Orte der Kunst zu begrenzen, was noch nicht Kunst ist, abzugrenzen, was noch nicht Kunst ist, und zwischen Kunst und Nichtkunst zu unterscheiden, letztlich eben das Ziel untergräbt, dass dieser Moment doch sichern sollte und damit freisetzt, was es einschleichen sollte, indem es die Kunst dann doch an die Nichtkunst und an den Diskurs über Kunst bindet. Wir sagen, der Versuch Badiou's, die Spezifik der Kunst in diesem Modell der Inästhetik als neuem Modell zu garantieren, scheitert letztlich, weil er dann doch wieder die Kunst in Wahrheitspolitik auflöst. Später hat das dann Rancière nochmal polemisch zusammengefasst mit etwas anderen Akzenten. Das wird von Shaw ausführlich zitiert. Ich will das jetzt hier vorführen. Es scheint nicht so zu sein, dass die Inästhetik, wie Badiou sie versteht, in diese Richtung geht. Das Manifest des Affirmationismus, das die gegenwärtige Synthese seiner Sichtweise der Kunst darstellt, zeigt, dass er, Badiou also, sich mehr darum kümmert, eine Eigentümlichkeit der Kunst zu behaupten, die dann der Erziehungsvision unterworfen ist, als dass er sich zu ihr bekennt. Auf diese Weise kann die Inästhetik nur wieder treffen, was bereits die herrschende Antinomie des Modernismus ist. Diese Antinomie lässt sich einfach formulieren. Je mehr die Eigentümlichkeit der Kunst betont wird, je mehr diese Eigentümlichkeit mit der Erfahrung einer radikalen Heterogenität verbunden wird, deren letztes Modell der Schock der Begegnung mit Gott gewesen ist, der von Paulus in seinem Bekehrungsereignis erfahren würde oder der zu Moses gesprochen hat aus der Wolke. Und wie das Manifest zeigt und wie das Manifest behauptet, also Badiou's Manifest, die Kunst, die existiert und die kommt, muss genauso solide aufgebaut sein wie eine Beweisführung, genauso überraschend wie ein Blitz in der Nacht und genauso hoch erhoben wie ein Stern. Und genau das ist aber jetzt, und so verstehe ich Rancières Kritik, Badiou letztlich nicht möglich durchzuhalten, sodass dieser Anspruch als solcher in Frage zu stellen ist. Und Rancière betont, dass diese Rekonstruktion, diese Formulierung von Badiou's Anspruch keineswegs nur eine rhetorische Annäherung an Badiou ist, sondern es vielmehr den Kern, das Herz von Badiou's Problematik trifft. Nämlich die doppelte Transformation des revolutionären Einschnitts in eine lacanianische Begegnung mit dem Gesicht der Gorgo. Sie kennen die Geschichte aus der griechischen Mythologie, dass man eben, wenn man die Gorgo sah, versteinerte. Das wird dann von Herkules dadurch gelöst, dass er die Gorgo nicht anschaut, sondern in seinen spiegelnden Schild schaut und den sozusagen benutzt, um der Gorgo das Haupt abzuschlagen und damit das Problem zu bannen und damit auch die Begegnung mit dem Gorgonenhaupt in dem platonischen Anruf des Ideals. Das heißt, bei aller Betonung des Schrecklichen mit Lacan steht bei Badiou mit Lacan letzten Endes so etwas wie eine ideale Ordnung platonischer Art dahinter. Und die Identität zwischen einer, zwischen Kunst, der Kunst zu behaupten, die ist und die sein muss, ist daher notwendig. Kunst zur reinen Erfahrung des Imperativs zu erheben, die sich aus der gewalttätigen, violent Begegnung mit dem Anderen ergibt. In diesem Punkt ist der platonische Zuschlag der Idee wie, und das platonische Zuschlagen der Idee, wie es die Inästhetik behauptet, durchaus in Übereinstimmung mit dem Befehl des Anderen, die von der Ästhetik des Erhabenen beansprucht wird. Beide isolieren die Kunst von der Ästhetik, um dann letzten Endes die Kunst zu einer ethischen Ununterschiedenheit zu neigen. Ich glaube, das lasse ich dann so stehen und gehe gleich zu Shaws Gegenposition über. Shaw wendet ein, dass der Begriff des Anderen, der hier von Rancière verwendet wird, unklar ist. Man müsse unterscheiden zwischen dem Anderen bei Lyotard oder Levinas und bei Lacan. Und bei Lacan müsse man wieder den großen Anderen und das Wirkliche voneinander unterscheiden. Der lacanianische Andere existiere nämlich genau genommen nicht in der lacanischen Theorie. Und das Andere von Levinas in seiner Ethik des Anderen verweist letztlich auf das, was Badiou und Rancière ablehnen, nämlich den demokratischen Konsens und die Vernichtung von Politik im eigentlichen Sinne. Also müsse man hier klarstellen, es geht um den großen Anderen im lacanianischen Sinne, der eigentlich nicht existiert. Und man müsse klarstellen, dass Badiou's Unendlichkeit eben nicht die transzendente Macht Gottes ist, sondern die banale Realität jeder einzelnen Situation. Und dass sich das Eintreten, die Sorge für die Eigentümlichkeit der Kunst, die in der Inästhetik vorliegt, wird von Badiou, so Shaws Replik, nicht so verstanden, dass damit die Effekte, die Wirkungen der Kunst erschöpfend beschrieben sind, sondern diese Wirkungen reichen durchaus auch für Badiou über den Bereich der Inästhetik hinaus. Das heißt, Kunst muss nicht in Verbindung zu politischen Lehren gedacht werden, die aus ihr gezogen werden können. Das muss nicht sein. Aber es ist möglich und damit ist es außerhalb des Bereichs, Entschuldigung, das ist hier ein Tippfehler, der Inästhetik gedacht. Dann weiterhin wird von Shaw eingeräumt, dass Rancière mit Recht der Inästhetik zuschreibt, dass es ihr um die Eigentümlichkeit der Kunst geht. Zweitens wird von ihm betont, dass künstlerische Ereignisse dem Prinzip der Neuheit oder des Bruchs folgen. Und schließlich, in Kritik von Rancière, wirft Shaw die Frage auf, ob es nicht ein Problem wäre, wie Rancière das tut, die Politik des Dissens, die in jedem politischen Regime möglich ist, das zumindest ein egalitäres Prinzip voraussetzt, auf eine besondere historische Gestalt der Kunst zu beziehen, das heißt auf die ästhetische Gestalt der Kunst. Und er fügt dann schließt mit folgendem Schluss: Indem er die künstlerischen Wahrheiten und die politischen Wahrheiten voneinander unterscheidet, vermeidet Badiou die historische Sackgasse, dass es da keinen Ausweg gibt, indem er das Verhältnis zwischen den Ereignissen und historischen Regimes nicht nachvollzieht, sondern übergeht, gibt Badiou uns die begrifflichen Mittel in der Hand, in jeder einzelnen gegenwärtigen Situation zu unterscheiden, wie Ereignisse, ob sie nun künstlerisch oder politisch sind, aus ihrer Zeit heraustreten. Das heißt, Badiou's Innästhetik wird, das ist Shaws Verteidigungsstrategie, als sozusagen Teil des Instrumentariums und der Problematik Badiou's verteidigt, neben die dann durchaus eigenständige Verhältnisse der Nutzung der Kunst in der Politik treten und treten können. Ich habe jetzt noch einige Kommentare. Erstens die Frage der Vollständigkeit der Schemata. So wie die Schemata da von Shaw und vorher von Badiou behandelt werden, scheint mir die gesamte Frage der Relevanz von Wahrheiten in Kunst in Kunst, Wissenschaft und Philosophie zu fehlen. Wobei ich vorschlagen würde, zu behaupten, dass wir in der Kunst es in dem Sinne, dass sie nicht relativ sind, mit absoluten Wahrheiten, wenn auch im Plural, zu tun haben. In der Wissenschaft mit instrumentellen Wahrheiten und in der Philosophie mit relativen Wahrheiten, die sich eben beziehen können auf die Wahrheiten in der Kunst als absolute Wahrheiten oder die Wahrheiten in der Wissenschaft als instrumentellen Wahrheiten. Ich denke auch, dass es notwendig ist, Lacans Sackgasse zu vermeiden. Allerdings muss man auch Levinas Optimismus problematisieren. Meine Idee ist, dass man nicht sich auf diesen problematischen Optimismus festlegt, sondern den Ausweg einer mutigen Skepsis sucht, wie er in der radikalen Philosophie, wie ich sie vertrete, begangen wird. Dazu gehört, dass die radikale Philosophie sich selber als sekundäre Tätigkeit begreift und die Ästhetik, und da berührt sich das mit der Argumentation von Shaw, als eine Form von Wahrheitspolitik neben anderen begreift und betont, dass in von Herrschaftsstrukturen bestimmten modernen Gesellschaften, die dann überhaupt erst Ästhetik als solche hervorgebracht haben, die Ästhetik aber doppelt bestimmt bleibt. Sie ist zum einen dadurch bestimmt, dass sie die Gesellschaften herrschaftlich strukturiert sind und Ästhetik immer eine Antizipation des freien und gleichen Erlebens aller mit sich bringt, auch wenn das nur antizipiert ist und etwa nur von Avantgarden wirklich erlebt wird, wobei der Prozess der sozusagen Verallgemeinerung oder Ausbreitung dieses Avantgarde-Erlebnisses von mir ja schon thematisiert worden ist. Und andererseits Ästhetik, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, nicht oder das Erleben der Wahrheit oder der Wahrheiten der Ästhetik eben nicht bedeutet, auf das Anliegen einer politischen Wahrheit und damit einer politischen Befreiung zu verzichten. Das heißt, man kann sogar so weit gehen, jedenfalls wichtige Kunst hat immer auch die Dimension, den Anspruch auf politische Befreiung mit präsent zu halten. Nicht nur die Antizipation des Erlebens von Befreiung, sondern auch den Anspruch, diese Befreiung wirklich gesellschaftlich möglich zu machen. Hier könnte natürlich jetzt eingewandt werden, ich glaube, das ist Georges Brassens, es gibt ein schönes Lied von ihm, Il n'y a pas d'amour heureux, es gibt keine glückliche Liebe. Das ist ja eine weit verbreitete Erfahrung. Die Erfahrung, dass erfolgreiche Revolutionen, in denen das Moment des Aufbruchs aus den Anfängen der Revolution dann auch wirklich in die berühmten Mühlen der Ebenen übersetzt und weitergeführt wurde, haben wir auch, ich würde nicht sagen, ja doch letztlich keine Beispiele. Alle Revolutionen der letzten, seit 1848, sind entweder gescheitert, also gleich gescheitert, oder haben in einen Prozess geführt, der diesen Moment des revolutionären Aufbruchs, des Wahrheitsmoment der Revolution, man muss wohl sagen, liquidiert hat. Und in diesen, angesichts dieser Erfahrung, ich glaube, das ist auch in der modernen und postmodernen Ästhetik greifbar, ist die Praxis der Ästhetik noch einmal zugespitzt. Wenn es denn so ist, dass Befreiung und Glück unmöglich ist, ist dennoch ästhetische, künstlerische Praxis möglich, in denen zumindest Befreiung und Glück indirekt imaginiert wird. Wenn auch im absurden Theater, ne, Ionesco, Befreiung und Glück nicht vorkommen. Oder vielleicht doch gewissermaßen an den Rändern des sinnlosen Sichereignens, das die Figuren streng erfasst hält. Ästhetik ist auch für mich immer ereignisbezogen. Das liegt daran, dass Ästhetik eben sich auf das wirkliche Erleben von wirklich sich in diesem Erleben konstituierenden Subjekten bezogen ist. Und ich denke, es ist die Aufgabe von radikaler Philosophie in finsteren Zeiten. Und ich glaube, Brechts berühmtes Gedicht über die finsteren Zeiten hat durchaus seine spezifische Aktualität auch in der Gegenwart. Die Aufgabe radikaler Philosophie also ist es zum einen ernsthaft und ohne falschen Optimismus die Gründe für die gegenwärtige Unmöglichkeit von Befreiung und Glück anzuerkennen und ihre wissenschaftliche Aufarbeitung zu fördern und, wo sie gelingt, zu erkennen. Andererseits aber auch die Erarbeitung einer grundsätzlichen, zunächst utopisch erscheinenden Perspektive der Wiedergewinnung von Befreiung und Glück im Sinne der Artikulation des Prinzips Hoffnung, wie Hans Bloch das in gewissermaßen der ersten Krise des Marxismus formuliert hat. Und vor diesem Hintergrund sehe ich bei der Ästhetik oder für die Ästhetik eine Doppelrolle. In herrschaftsbestimmten Gesellschaften die Perspektive der Befreiung vergegenwärtigen und in befreiten Gesellschaften das freie Spiel der menschlichen Möglichkeiten zur Erzielung von Sinneffekten offen zu halten. Das heißt nun nicht, dass für mich die Vorstellung wäre, dass dauerhaft für alle in befreiten Verhältnissen glückliche Liebe zu versprechen wäre. Es heißt nur, und das ist sehr viel weniger, dass die strukturellen Hindernisse dafür, dass glückliche Liebe, was ein Ereignis ist und kein objektiver Zustand, erlebt werden kann, abgebaut werden. Und natürlich ist glückliche Liebe ein Ereignis und Ereignisse haben die Tendenz, einen Anfang und ein Ende zu haben. Das gehört sozusagen zu ihrem Begriff. Die Vorstellung, dass man das Ereignis auf Dauer stellt, ja, Fausts berühmtes Verweile doch, du bist so schön, sollte ich zum Augenblick sagen, ist ein grundlegendes Missverständnis. Und man sollte dieses Missverständnis nicht auf die Perspektive befreiter Verhältnisse projizieren. Es geht also nicht darum, zu prognostizieren, dass es keine historischen Probleme in befreiten Gesellschaften mehr gibt, dass es keine individuellen Probleme in befreiten Gesellschaften mehr gibt, dass es keine kollektiven Probleme in befreiten Gesellschaften mehr gibt. Das wäre eine völlig falsche Vorstellung. Aber es geht darum, diejenigen Herrschaftsverhältnisse, die strukturell die Unmöglichkeit für viele reproduzieren, in ihrem Leben Sinn zu finden, diese strukturellen Verhältnisse zu überwinden. Also ich rede nicht davon, dass die befreite Gesellschaft gewissermaßen ein Schlaraffenland oder ein Land des ewigen Glücks ist, sondern ich rede davon, dass es auf konkreten Befreiungen beruht und dann natürlich mit allen Problemen des Lebens wieder konfrontiert ist. Und ich denke, die Badiou'sche Innästhetik und die Debatte darüber macht es uns durchaus möglich, hier diese Antizipation als solche sinnvoll zu artikulieren und auf die gegenwärtigen Verhältnisse durchaus zu beziehen und zu beschreiben, welchen sowohl eigenständigen als auch antizipierenden Stellenwert die gelungene ästhetische Schöpfung, das gelungene ästhetische Ereignis für die Möglichkeit von Wahrheitsereignissen auch in finsteren Zeiten immer wieder und immer noch hat. Und hier bin ich jetzt leider irgendwie 7 Minuten zu früh am Ende der vorbereiteten Ausführungen. Vielleicht können wir das noch dadurch nutzen, dass sich die eine oder andere Frage ergibt. Vielen Dank.